Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche in dieser Folge mit Ufuk Boydak über Nebenwerte. Die wurden in den vergangenen 2,5 Jahren systematisch abverkauft, und zwar ohne mit der Wimper zu zucken und ohne die Spreu vom Weizen zu trennen. Mit dem Portfoliomanager und Chef der Leus AG analysiere ich nicht nur, warum das so passiert ist, wir blicken vor allem darauf, was es für die Zukunft bedeutet. Ufuk, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich so sehr, dass wir heute sprechen über Nebenwerte. Über Nebenwerte haben wir vielleicht 2 Jahre nicht so sehr gesprochen, weil sie nicht im Mittelpunkt standen. Aber darüber sprechen wir gleich. Also erstmal herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ufuk, ich weiß, du weißt, wovon wir sprechen. Die Märkte tendierten in den vergangenen 2 Jahren ganz weit auseinander. Viele Anleger scheuten das Risiko. Nebenwerte wurden verkauft. Es klafft eine riesige Lücke zwischen Standardwerten. Also ich will jetzt nicht sagen Nvidia. Also es gibt auch viele Standardwerte, die nicht ganz so abgegangen sind. Also zwischen Standardwerten und Nebenwerten. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich weiß, dass du Nebenwerte in deinen Portfolios hast. Deswegen frage ich dich schon, wie war das in den vergangenen 2 Jahren? Und haben wir da vielleicht einfach schon mal so ein bisschen eine Bodenbildung, wo du siehst, jetzt könnte sich das auch wieder umdrehen?
Also die letzten Jahre waren sicherlich herausfordernd an dieser Front, weil gerade, wie du es ja sagst, diese Small- und Mid-Caps einfach vom Markt gar nicht beachtet wurden. Das heißt, selbst wenn Fundamentaldaten oder die Ergebnisse, die diese Unternehmen ja immer wieder berichten, recht gut kamen, war der Markt eigentlich sehr stark fokussiert auf die großen Standardwerte. Und da spielen dann die Indizes eine große Rolle, auch mit den ETFs und mit den Geldzuflüssen, die wir da sehen, dass die Performance sich eigentlich da eher von Rekord zu Rekord nach oben gehangelt hat. Und in der zweiten Reihe eigentlich die Werte so in einem gewissen Dornröschenschlaf da immer noch drauf warten, wachgeküsst zu werden und den Turbo einzuschalten.
Was mich interessiert ist, letztlich sind ja viele kleine nicht per se risikoreicher als große. Und trotzdem ist es eben so, dass in solchen Phasen oftmals die kleinen verkauft werden.
Ja, ich stimme dir da hundertprozentig zu. Eigentlich ist es so, dass ein Unternehmen ja als risikoreich eingestuft werden muss, wenn es beispielsweise eine hohe Verschuldung aufweist, wenn die Ertragskraft in Gefahr ist, die aufgrund der Wettbewerbssituation beispielsweise oder disruptive Veränderungen eintreten, so dass man jetzt ja nicht per se sagen kann, nur weil ein Unternehmen kleiner ist, bedeutet das gleich, dass es auch risikoreicher. Allerdings ist das globale Spielbuch im Moment so, das heißt, du kannst in jedes Land schauen und die kleinen mittelständischen Unternehmen performen die großen Indizes eigentlich ander.
Genau, ist keine deutsche Besonderheit.
Nee, definitiv nicht. Das ist in den USA so, das ist in Frankreich so, das ist auch in Deutschland so. Und im Endeffekt geht es da auch darum, dass die nicht nur von der Risikosituation, sondern auch von der makroökonomischen Seite die Rezessionsängste, die wir hatten, die Zinsen, die Inflation, alle dazu mitspielen, diese Small- und Mid-Caps eher auf die Risikoseite zu packen und die Standardwerte als die vermeintlich sicheren. Und daher hat sich über die letzten Jahre eigentlich eine große Diskrepanz aufgetan und die wartet darauf, geschlossen zu werden.
Eigentlich ist es ja so, dass Unternehmen, also die kleinen Unternehmen, meistens unternehmerischer sind und innovativer sind und tatsächlich sich auch mehr vielleicht bemühen müssen, Anschluss zu finden, und sie werden mit einer Prämie bedacht. Das ist nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil. Beim MDAX sind wir teilweise bei den 30%. Das ist eine wirklich extreme Lücke. Wie hoch ist die Prämie normalerweise?
Gut, es geht ja auf die empirische Wirtschaftsforschung zurück, nahezu 50, 60 Jahre, wenn man schaut, dass die kleinen Unternehmen als Rendite stärker gesehen werden, weil sie auf der einen Seite nicht so beobachtet werden, also eine gewisse Preisineffizienz mit sich tragen, aber auch nach Eugene Farmer, unserem Nobelpreisträger und dem Vater der Theorie der effizienten Märkte, der dann ja auch tatsächlich gesagt hat, weil sie risikoreicher sind, müssen sie auch eine höhere Rendite aufweisen. Nun ist es so, dass eine gewisse Veränderung schon am Markt zu beobachten ist. Wir haben bei den großkapitalisierten Unternehmen auch einige größere tatsächlich, die signifikantes Wachstum in den letzten Jahren aufzeigen konnten. Da kennen wir die glorreichen 7 aus den USA, die auch zweistellig wachsen konnten, die ihre Marktposition haben, die wirklich sehr, sehr stark performen und die diesem alten Bild nicht entsprechen, dass ein größeres Unternehmen vielleicht weniger wächst und dementsprechend nicht so dynamisch ist. Aber was dann dazugekommen ist, weil es gibt einige Unternehmen, die in dieser Sondersituation sind, die die Märkte oder die Indizes nach oben getragen haben, hat sich dieses Allgemeinbild durchgesetzt, dass wir jetzt mit den großen Unternehmen immer besser fahren in den Bereichen, weil das ja nicht mehr so ist, wie es vielleicht in der Vergangenheit ist. Ich glaube, das wird sehr stark halt durch diese ein paar wenige Superunternehmen kaschiert.
Würdest du sagen, das ist so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass immer mehr Geld reinfließt über die ETFs beispielsweise und viele sich natürlich auch darin bestätigt fühlen und diese Bestätigung dazu führt, dass mehr Geld reinfließt und?
Definitiv. Das ist genau dieser Kaskadeneffekt, den du beschreibst. Indem die Performance positiv ist, fließt noch mehr Geld hinzu und dementsprechend wird die Performance noch positiver. Umgekehrt wird dann das Geld abgezogen aus den vermeintlichen Underperformern in den Bereichen und die Performance-Lücke wird dann immer weiter dann ausgeweitet. Und das ist genau dieser Effekt, den wir haben. Also nach dieser Manier, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Bis zum heutigen Zeitpunkt haben wir diesen Bruchmoment oder diesen Wendepunkt nicht. Und dementsprechend wird diese Regel einfach angewandt.
Du sprichst das an. Ich wollte das sowieso danach gefragt haben. Wann ist dieser Punkt, wo der Krug bricht? Was sind die Signale oder was muss kommen, damit Leute darauf gucken und sagen, oh, da ist ja eine Missbewertung bei den Nebenwerten oder auch bei den Standardwerten natürlich.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es eigentlich sehr stark dieser Cocktail aus Inflation, Zinsen und der Makroökonomie. Das heißt, wir haben jetzt in den letzten Tagen ja unsere Inflationszahlen bekommen, unsere Produktionspreise, die wir gesehen haben, die dann eher am oberen Ende rauskamen, sodass direkt die Zinsfantasien aus dem Markt rausgepreist werden, das dann direkt wieder für die großkapitalisierten Unternehmen spricht. Also es ist im großen Bild so, wir brauchen eigentlich jetzt diesen Zinswendepunkt. Das heißt, die Notenbanken sind dann an dem Punkt angekommen, dass sie die Zinsen senken werden und der Markt kann dann letztlich seine neue Allokation betreiben. Solange das nicht da ist oder ich nenne es mal die Unsicherheit einfach im Markt vorhanden ist, bleiben wir bei den alten Mustern. Die EZB kommt ja jetzt sehr lautstark eigentlich und spricht immer wieder von sogar 2 Zinssenkungen bis in diesem Sommer. Das heißt, wenn das so kommen sollte, würde das sehr stark dann auch für Small- und Mid-Caps im europäischen Raum sprechen. Die Musik spielt aber in den USA fairerweise. Wir haben 4 Zinserwartungen eingepreist in diesem Jahr oder Zinssenkungen. Die sollten im Juni starten. Im letzten Jahr war die Erwartung, dass sie im März starten sollten. Und da ist eigentlich dieser Unsicherheitspunkt, wenn du so willst. Sobald das losgeht und der Markt dann sieht, dass die Inflation im Griff ist, sollte es eigentlich eine Riesenrallye im Nebenwertebereich geben.
Jetzt sind ja nicht alle Nebenwerte gleich Nebenwerte, also Nebenwerte schon, aber sie sind nicht alle gleich. Es gibt natürlich für die einen oder anderen sicherlich auch ein Argument dafür, dass sie als risikoreicher bewertet werden. Welche Nebenwerte würdest du sagen, wo war das vielleicht berechtigt, wo war das nicht so sehr berechtigt? Welche wurden denn ungerechtfertigt abgestraft? Und welche haben sich vielleicht auch durch die Krise eigentlich ganz gut entwickelt? Ich glaube, da gibt es ja auch eine ganze Bandbreite, wenn man in die einzelnen Unternehmen guckt.
Definitiv. Also das ist ja ganz klar. Und das ist, was ja auch die Chancen für die, ich nenne es mal Stockpicker im Moment, bietet, dass die Kategorie der Small- und Mid-Caps en gros abverkauft wird. Hier mal einige mehr, andere weniger, aber hier geht es noch nicht mal um Stile. Das heißt, es geht auch nicht um Value versus Growth oder verschiedensten, sagen wir mal, Bewertungsanomalien, die wir immer wieder im Small- und Mid-Cap-Bereich auch sehen, sondern dass eine Kategorisierung unter einer gewissen Marktkapitalisierung als risikoreich eingestuft wird und dementsprechend werden diese Werte verkauft. Wenn ich jetzt ein hochverschuldetes Unternehmen nehme, ist das ja logischerweise risikoreich, weil die Zinsen sehr stark angestiegen sind. Wenn ich einen Konsumwert nehme, der beispielsweise an der Kaufkraft der Marktteilnehmer oder der Leute liegt, dann ist natürlich eine Inflation, die wir wahrnehmen und unsere Kaufkraft ja real dann mindert, definitiv ein Risikofaktor. Aber es gibt auch Unternehmen, die letztlich ein strukturelles Wachstum aufweisen können, die gesunde Bilanzen haben und eine hohe Cash-Generierung, das heißt nach all meinen Kosten und meinen Investitionen immer noch ein positiver Cashflow generiert wird. Wenn diese Aktien sehr stark unter Druck geraten, dann ist die Chance hier sicherlich gekommen, zuzuschlagen. Und wir würden das als sogenannte Kollateralschäden bezeichnen. Das heißt, im Strohfeuer dieser ganzen Small- und Mid-Cap-Schwäche Unternehmen, die eigentlich kein spezifisches Problem haben, außer dass sie zu klein oder als zu klein gesehen werden.
Über die Unternehmen sprechen wir gleich. Die Frage nochmal zu dem Wendepunkt wäre, ein Markt, der sich mindestens ebenso schwer getan hat wie der Bereich der Nebenwerte, wenn nicht noch mehr, war eigentlich im Private Equity und Venture Capital Bereich. Da ging teilweise gar nichts mehr. Gibt es da Anzeichen dafür, dass auch da sich eine gewisse Stabilisierung auszeichnet?
Definitiv. Das ist genau wie du es sagst. Gerade aufgrund dieser stark steigenden Zinsen war dann etwas Fremdfinanziertes zu kaufen eher nicht en vogue, logischerweise. Die Finanzierungen wurden dann deutlich schwieriger und dementsprechend wartet dieser Bereich auch sehr stark auf eine Zinswende. Zumindest, dass eine Visibilität da ist, dass diese eintritt. Man merkt jetzt gerade in diesem Jahr, und das startet das schon zum Ende des letzten, eigentlich jeden Tag, dass wir einen Deal hier verzeichnen können. Auch unsere Gespräche mit Investmentbankern zeigen eigentlich, dass die Pipeline sehr gut gefüllt ist, weil wir haben viele Faktoren, die irgendwo am Wendepunkt sich doch befinden. Ob es von der Inflationsseite ist, ob es von der Zinsseite ist, aber auch von der makroökonomischen. Und der Dealflow in den letzten 2 Jahren war rückläufig, sodass alle damit den Hufen scharren zu sagen, okay, wenn der Punkt gekommen ist, die Bewertungen sind niedrig und gerade wo im Nebenwertebereich, hier müssen wir zuschlagen. Und ich glaube, das könnte einer der großen Katalysatoren auch in 2024 werden, weil diese Zinswende sich deutlich macht und dementsprechend das Transaktionsvolumen signifikant in den nächsten Monaten dann zunehmen wird.
Du investierst ja über 2 Fonds, einen europäischen und einen global ausgerichteten Fonds in sogenannte Hidden Champions, also solche eben, die teilweise in ihrer Nische Weltmarktführer in irgendwo sind. Das ist ja nicht so, dass sie immer nur im heimischen Markt aktiv sind. Da liegt das Argument, was von vielen genannt wird, ja, die sind ja in Deutschland, da ist die Wirtschaft so schlecht und es bildet sich tatsächlich eben auch in diesen Nebenwerten, in diesem Mittelstand ab. Das zieht doch in dem Moment dann eigentlich gar nicht mehr, oder?
Also bei internationalen Spielern definitiv, da ist die Domizilierung ja nicht das Ausschlaggebende, obwohl man da immer trotzdem noch einen Discount sieht. Das heißt, ein amerikanisches Unternehmen wird immer ein gewisses Premium haben zu den europäischen Pendants. Das liegt einfach, dass es ein amerikanisches Unternehmen ist. Gerade zu Zeiten der Eurokrise hatten wir sehr starke Abverkäufe bei französischen Unternehmen, bei italienischen, also dann, wenn wir in den südeuropäischen Raum gegangen sind, weil da die Sorgen am höchsten waren und dementsprechend die Abflüsse aus diesen Märkten auch die höchsten in Europa waren, sodass das immer mal eine gewisse Rolle spielt. Aber es gibt tatsächlich Unternehmen, die international tätig sind und wo die Domizilierung nicht im Vordergrund stehen sollte. Bei den Small- und Mid-Caps ist es so, da könnte man natürlich argumentieren, die deutsche Wirtschaft ist im Moment schwierig, deswegen ist der deutsche Mittelstand am Leiden. Das stimmt sicherlich auch, weil die Maschinenbau-Orders beispielsweise oder im Chemiebereich, verschiedenste Energiekosten, Lohnkosten sorgen jetzt nicht nur für Euphorie in diesem Bereich. Aber ich sagte ja eingangs unseres Gesprächs, es ist eigentlich ein globales Phänomen. In Frankreich ist es auch so und in den USA ist es auch so. Das heißt, die Mittelständler sind jetzt nicht nur aufgrund ihrer fehlenden Internationalisierung nicht gesucht, sondern das ist allgemein das Spielbuch oder die strategische Asset-Allokation der Marktteilnehmer.
Lass uns zuerst über deine Fonds sprechen, dann sprechen wir über die Unternehmen. Was ist die Anlagestrategie? Wonach suchst du?
Also idealerweise finden wir ein Unternehmen, das letztlich eine Kursschwäche aufweist, aber die Fundamentaldaten, das heißt die Ertragskraft dieses Unternehmens, diese Kursschwäche rechtfertigen würde. Das heißt, wir beobachten immer 2 Säulen. Wir haben die Fundamentaldaten, was für eine Umsatzentwicklung habe ich, was für eine Profitabilitätsentwicklung habe ich in den nächsten Jahren, wie sieht mein Free Cashflow aus, wie ist meine Bilanz. Das ist etwas, was wir modellieren, was wir analysieren. Dazu kommt ja der Marktpreis. Das heißt, wir versuchen, einen Wert zu bestimmen für dieses Unternehmen und sehen dann jeden Tag an den Börsen diese Kurse schwanken. Und mal höher und mal niedriger. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eigentlich diese Underperformance dieser Werte beispielsweise zu Standardwerten nicht gerechtfertigt ist, beteiligen wir uns an diesen und wollen über die Zeit hieraus Rendite generieren. Um eine Analogie dazu zu machen, wie es auch im täglichen Leben wäre, wenn beispielsweise eine Immobilie, die wir einschätzen können in unserer Nachbarschaft, auf einmal für 40% weniger zu haben ist. Wir wissen ungefähr, was dieses Haus wert ist, weil wir die anderen Häuser in der Nachbarschaft sehen können oder weil wir wissen, was wir bereit wären, für dieses Unternehmen zu zahlen oder für diese Immobilie zu zahlen. Aber heute bietet es uns tatsächlich jemand für 40% weniger an, dann schlagen wir zu. Das muss sich nicht am nächsten Tag direkt korrigieren und es kann auch mal dauern. Aber wenn wir bei dieser Analyse richtig liegen, wird sich das über den Zeitverlauf immer annähern. Und dafür ist das A und O, dass die Ertragskraft dieses Unternehmens dann über den Zeitverlauf steigt. Und so machen wir es.
Ich gehe davon aus, dass viele Unternehmen jetzt aufgrund dessen, dass der Markt so risikoavers agiert, deutlich unter dem Potenzial sind, was sie möglicherweise haben könnten. Lass uns über die Unternehmen sprechen. Ich gucke einfach mal in das Portfolio rein und rufe mal ein, zwei zu, zum Beispiel Niers. Was hat Niers von dem, was du gerade gesagt hast?
Die Niers ist ein Hausmeisterdienstleister in Großbritannien und zwar für Sozialbauten. Sie kümmern sich um beispielsweise Flüchtlingsheime in dem Maße, das Management, die Reparaturen dieser Einrichtungen. Und es hat ein Geschäft, in dem es sehr langlaufende Verträge bekommt von den Kommunen oder vom Staat, in dem es diese Grundstücke oder diese Einrichtungen bewirtschaftet mit einer Marge, die nicht allzu hoch ist für so etwas, aber was nicht kapitalintensiv ist und dementsprechend sehr cash-generativ. Wir haben eine hohe Visibilität an Umsätzen. Wir können die Ertragskraft sehr einfach rechnen und wir generieren sehr viel Geld, sodass wir mit den Gesprächen mit dem Management dann klar wurde, was machen wir eigentlich mit dieser überschüssigen Liquidität, die wir generieren. Und das Unternehmen glücklicherweise ist sehr aktionärsfreundlich und hat dann von Dividenden und Aktienrückkäufen gesprochen, sodass wir uns groß beteiligt haben bei diesem Unternehmen. Und das ist dann tatsächlich auch so, dass so eine Aktie lange im Dornröschenschlaf sein kann, aber durch diese Aktienrückkäufe und die Dividenden in kürzester Zeit auch signifikante Renditen dann aufweisen konnte. Und wir mögen das defensive Geschäftsmodell, wie ich sagte, die langfristigen Verträge mit der Ertragskraft, der Cash-Generierung und ultimativ schütten sie es an uns aus oder kaufen ihre eigenen Aktien zurück. Und mit so etwas fühlen wir uns pudelwohl.
Du hast ja vorher gesagt, es sind manche Branchen mehr unter Druck, also Chemie habe ich gehört, Maschinenbau, aufgrund eben der höheren Energiekosten intensiv sind die im Zweifel auch. Hast du vielleicht ein Industrieunternehmen, das trotzdem reüssiert?
Ich nehme mal einen Schulenbetreiber, Arcade Media aus Schweden. Und zwar, weil, warum? Da ist es so, wir betreiben tatsächlich Schulen und zwar von der Vorschule zur Grundschule, zur Erwachsenenbildung und unseren Gesamtschulen. Und das ist dann in Schweden, Norwegen und im Internationalbereich, beispielsweise in Deutschland, werden auch die Kindergärten und Vorschulen betrieben. Da kann so etwas mal passieren, dass dann die Energiekosten, die du gerade angesprochen hast, weil dann die Elektrizitätspreise dann ja auch in Deutschland sehr, sehr stark nach oben gestiegen waren, dass das uns in der G&V, also in unserer Gewinn- und Verlustrechnung, auch mal trifft. Weil wir bekommen jetzt unsere Studiengebühren für die einzelnen Kinder. Aber die Energieverträge sind dann so, wie sie geschlossen sind. Auf einmal steigen, kriegen wir große Nachzahlungen. Und unsere Ertragskraft ist dann niedriger. Das Schöne ist, dann haben wir zwar auf der G&V als erstes diesen Schlag, den wir bekommen haben, beispielsweise auch in dem Jahr dann 2022 und 2023 am Anfang. Und was wird dann passieren vom Unternehmen? Man passt letztlich die Studiengebühren dann an. Beispielsweise möchte man dann einen Ausgleich haben, dass für jeden Schüler 3% mehr gezahlt werden muss, weil die Energiekosten höher sind oder weil die Lebensmittelkosten für die Cafeteria höher sind. Dann hat man so einen zeitversetzten Effekt. 6 Monate später sind dann die Gebühren oder die Umsätze dann höher und dann wird das Geld wieder zurückverdient. Dann kann es sogar nochmal kommen, dass die Kosten dann runtergehen, wenn eine Normalisierung eintritt. Aber wie wir es halt auch kennen, in der Regel gehen solche Studiengebühren oder Umsätze nicht zurück, sodass ein überproportionaler Gewinn daraus sogar noch entstehen kann. Die Börse reagiert häufig auf kurzfristige Entwicklungen nervös. Das heißt, weil die Ertragskraft beispielsweise auf Energie oder Lebensmittel dann kurzfristig niedriger ist, wird so ein Aktienwert auch mal abverkauft. Aber über einen Zeitraum von 1, 2, 3 Jahren normalisiert sich das, weil die Unternehmen im Endeffekt ja darauf achten, dass letztlich die Kosten, für die sie nichts können, die Kompensierung sozusagen vom Konsumenten dann getragen werden. Und so ist das in diesem Fall auch, so dass man so zeitversetzt immer mal wieder Volatilitäten hat. Aber die muss man dann nutzen, um antizyklisch nachzukaufen.
Lass mich mal nachfragen, das finde ich ja ganz interessant, dass es ausgerechnet in Schweden, wo die Schule für jeden letztlich ein Sozialmodell ist, also gerade die Skandinavier, die auch eben sehr gute Ergebnisse erzielen, dass sie mit einer Privatschule agieren, wo das staatliche System doch ganz prächtig ausgebaut ist, oder?
Das ist die Besonderheit, das ist ein guter Punkt, den du da sagst. In Schweden sind private und öffentliche Schulen für die Schüler kostenlos. Das heißt, es gibt sogar viele, die gar nicht wissen, ob sie auf eine private oder eine öffentliche Einrichtung gehen. Man sucht ja dann aus, beispielsweise eine gewisse Neigung, ob es ein technisches Gymnasium ist oder eine humanistische Prägung hat. Für die Eltern ist sicherlich wichtig, dass man in einer kleineren Klasse unterwegs ist oder dass man näher zu den Häusern, zu den Wohnhäusern dann letztlich die Kinder hinschicken kann. Und so entwickeln sich dann private und öffentliche Schulen. In Stockholm beispielsweise gehen über die Hälfte zu Privatschulen. Aber die Eltern zahlen es nicht. Das heißt, es ist kein elitäres System, sondern es wird dann vom Staat übernommen. Und dementsprechend gibt es kein, ich nenne es mal, eine unsoziale Aufteilung in dem Maße, da sie die freie Wahl haben, wo sie hingehen möchten.
Gibt es denn ein anderes Unternehmen auch, das jetzt vielleicht nicht so im Dienstleistungscharakter ist, wobei das ja über den Dienstleister deutlich hinausgeht, was du gerade beschrieben hast in Schweden?
Wir haben beispielsweise die GB Group aus Großbritannien. Das ist so ein Unternehmen, da geht es um tatsächlich auch diese großen Trends mit der Verifizierung von Personaldaten oder von individuellen Daten im Internet. Wenn ich mir jetzt ein Konto eröffne, beispielsweise, weil ich mir einen Brokerage-Account oder weil ich irgendetwas, wo ich mich verifizieren möchte, wo ich gerade ansässig bin, wo meine Daten dann eingelesen werden und tatsächlich diese Software, die dann angeboten wird von diesem Unternehmen, was man sich schon intuitiv vorstellen kann in den Jahren 2021, 2022, als der super strukturelle Trend gesehen wurde mit hohen Wachstumsraten und einhergeht mit einer absolut Premium-Aktienbewertung als Softwareunternehmen mit einem strukturell wachsenden Markt. Denken wir da vielleicht auch an die ganzen Kryptokonten, die eröffnet wurden und dann die ganzen User, die dann verifiziert werden mussten. Das hat natürlich eine große, große Welle ausgelöst. Was ist nach 2021 passiert, auch mit der Zinswende? Und dann gab es da auch im Kryptobereich dann hier und da auch mal Dämpfer, dass die Wachstumszahlen von im zweistelligen Bereich deutlich nach unten gekommen sind. Aber ironischerweise, weil es als so ein Wachstumsunternehmen gesehen wurde, ist der Aktienkurs mehr als um 60% nach unten gefallen in der Zeit. Das heißt, das ist so ein richtiger Fallen Angel, so etwas, so ein Everybody's Darling. Jeder wollte diese Unternehmen besitzen und zu jedem Preis. Und es war tatsächlich bei Übernahmegerüchten, die es dann gab, bei 7-8 Pfund viel zu günstig und durfte auf keinen Fall verkauft werden. Heute stehen wir bei 2 irgendetwas. Und es sind nur 24 Monate vergangen. So kann es an den Börsen gehen. Das hat uns dann dieses Unternehmen auf den Radar gebracht, dass gerade diese Fantasie, die Euphorie, die Premium-Bewertungen rausgegangen sind. Aber die strukturellen Trends der Verifizierung beispielsweise durch das Internet bleiben ja. Und man ist ein Softwareunternehmen mit 20% Margen, also eigentlich einem sehr ertragsreichen und auch Cashflow-starken Geschäftsmodell, was wir dann antizyklisch ins Portfolio mit aufgenommen haben. Nun ist es so, wir brauchen diese Wendepunkte, dass die Wachstumsraten sich dann auch wieder akzelerieren, dass man zurückkehren kann zu fast den zweistelligen Wachstumsraten. Und dann startet wieder so eine neue Welle der Bepreisung. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es ein Value-Wert, der früher ein Wachstumswert war. Aber es bietet eigentlich alle Charakteristika, die wir von so einem Small- und Mid-Cap wollen würden. Es ist im Moment nur volatil, weil das Momentum der Aktie oder gerade der Kurse nicht so positiv ist.
Wie viel Geduld bringst du eigentlich immer mit? Hat man manchmal das Gefühl, da habe ich dann vielleicht doch falsch gelegen? Ich gehe davon aus, dass immer noch mal nachgerechnet wird, wenn sich so eine Aktie jetzt gar nicht bewegt. Aber trotzdem, gab es schon mal einen Moment, wo du auch korrigiert hast?
Also definitiv, das ist ja ganz klar, dass wir da auch Fehler machen und dass man entweder zu euphorisch ist, zu optimistisch, idealerweise auch mal zu pessimistisch, dass sich das dann positiv entwickelt. Wir bekommen ja immer wieder die Datenpunkte zu den Quartalsergebnissen. Das heißt auch für uns, in unserem Ansatz ist es sehr wichtig, mit dem Management im Kontakt zu stehen, unsere eigenen Annahmen zu verifizieren, auch Marktausblicke, Trends, Dann spricht man mit den Banken, also den Brokern, den Analysten, schaut sich die Industrietrends an, die Wettbewerber. Wenn ich dann Quartalsergebnisse bekomme, wo eine völlige Inkonsistenz eigentlich obherrscht, dass diese Werte, die uns kommuniziert wurden oder die wir erwartet haben, gar nicht eintreten, dann ist das schon mal ein ganz großes Fragezeichen. Sollte das an verschiedensten Stellen vorkommen, dann kann man nur zum Schluss kommen, okay, man hat hier irgendwo einen Fehler gemacht. Das heißt, wir versuchen uns von diesen Aktienkursen eigentlich frei zu machen, weil das ist etwas, was heutzutage so stark ist, wie es eigentlich noch nie war. Steigende Kurse machen die Nachrichten und fallende Kurse machen die Nachrichten. Das heißt, man wird sich immer Gründe suchen, warum das so ist. Aber tatsächlich ist das Fundamentale im Fokus. Das heißt, was das Management kommuniziert hat, muss sich ultimativ in den Zahlen zeigen. Und das ist ja die Integrität, wenn man so möchte. Und darauf achten wir am meisten. Wenn da eine große Diskrepanz auftritt, dann ist man eher auf der Fehlerseite und muss das auch korrigieren.
Also es gibt nicht so eine Linie, dass du sagst, nach 2 Jahren habe ich die Geduld verloren, dann kommt es wieder raus. Das nicht.
Es wäre eigentlich nach 2 Quartalen, wenn das überhaupt nicht passt, hat man die Geduld verloren. Also so lange braucht man nicht warten, weil nach 2 Jahren wäre es eher so, wenn man eigentlich zufrieden ist mit der Leistung und dann kommt etwas Unverhofftes und das Management sagt, es ist temporär und dann bestätigt sich das nicht und bestätigt sich nochmal nicht. Also nach 2, 3 Chancen muss die Reißleine gezogen werden.
Lass uns doch über 2 Unternehmen sprechen. Ich habe hier noch notiert Enhabit und GFT.
Enhabit ist ein amerikanisches Unternehmen, das tätig ist in 33 Bundesländern. Man hat so Home Health, nennt man das, Einrichtungen und Hospizen. Das heißt tatsächlich, indem beispielsweise Hospizeinrichtungen über verschiedenste Bundesstaaten dann von diesem Unternehmen betrieben werden. Und das ist ein Spin-off gewesen von einem anderen Healthcare-Unternehmen in den USA, was dann an die Aktionäre ausgeschüttet wurde. Das Thema ist hier die Kosten in Explosion, die man auch gesehen hat über die letzten 2, 3 Jahre, gerade auch auf der Lohnseite, weil es ja auch sehr schwierig ist, Pflegepersonal zu bekommen, hat die Ertragskraft signifikant gesenkt. Und da ist es auch so, dass dann beispielsweise die Einrichtungen in den USA dementsprechend die Umsätze pro Patienten dann anpassen, weil sie dann sagen, okay, wir sehen, dass die Kosten höher sind, dementsprechend müssen wir euch hier und da ein bisschen mehr geben, dafür, dass ihr euch das betreibt. Und so etwas, das dann letztlich mit einem Zeitversatz dann durchkommt. Und das Unternehmen steht gerade an dem Prozess, eigentlich auch verkauft zu werden, weil diese Industrie eine sehr starke Konsolidierung erlebt. Es ist ein, wenn man so möchte, ein Skalierungsgeschäft. Das heißt, umso mehr man hat, so kann man dann die Kosten auch senken in dem Zuge und einen operativen Hebel bekommen. Daher sehen wir, um es zusammenzufassen von der Analyse, wir haben ein sehr defensives Geschäft, weil unglücklicherweise werden diese Einrichtungen wirklich gebraucht in dem Zuge. Da gibt es keine große Makrosensitivität. Man hat immer mal wieder Versatz zwischen Einnahmen und den Kosten. Man muss halt darauf achten, dass dann das Pflegepersonal eine gewisse Qualität hat und nicht letztlich da irgendwie Engpässe entstehen, weil das dann in der Pflege die Qualität leidet. Aber ultimativ gleicht sich das über den Zeitverlauf aus. Da in der Industrie eine ganz große Konsolidierungswelle stattfindet, ist dieses Unternehmen in diesem Prozess. Und um das eigentlich in Perspektive zu packen, ich erwarte vor Ostern, dass hier auch eine Entscheidung zu diesem Unternehmen fällt. Sie haben letzte Woche Zahlen gebracht, indem sie nochmal gesagt haben, wir sind in den letzten Zügen. Die Zahlen an sich waren recht gut. Und es könnte sein, dass dieses Unternehmen dann in den privaten Bereich wandert, dass es von der Börse genommen wird. Es ist, um das auch vorwegzunehmen, das letzte gelistete Unternehmen in den USA in diesem Bereich. Also spricht einiges dafür. Das müssen wir schauen. Das zweite Unternehmen, das du genannt hast, ist die GFT Technologies aus Stuttgart. Das ist der ehemalige IT-Arm der Deutschen Bank. Und da ging es tatsächlich darum, die Deutsche Bank war auch der größte Kunde in der Vergangenheit, das Kernbankensystem oder die IT der Deutschen Bank am Laufen zu lassen. Und man kann sich das ja vorstellen, über Jahrzehnte, was eigentlich für eine IT-Krake entsteht bei den verschiedensten Standorten, die operativen Systeme, tatsächlich auch, dass diese Prozesse untereinander laufen. Und daher hat es einen sehr schönen defensiven Charakter in dem Maße, weil immer was zu tun ist. Weil wenn die IT nicht läuft, das ist ja der Maschinenraum, das Herzstück, dann funktioniert einfach nichts mehr in dem Maße.
Mhm. Und gibt's außer der Deutschen Bank jetzt andere Kunden auch?
Definitiv. Das Unternehmen ist international tätig. Es hat beispielsweise Standorte oder arbeitet dann in den USA. Es hat jetzt gerade eine Akquisition getätigt in Kolumbien, um dann den amerikanischen Raum nochmal besser zu bespielen. Es ist deutlich runtergewachsen außerhalb der Deutschen Bank. Es ist auch im Industriebereich tätig, es ist im Versicherungsbereich tätig. Ich wollte es nur kurz historisch einordnen, weil so startete das damals. Also es ist eigentlich ein klassischer IT-Dienstleister mit dem Schwerpunkt auf Banken-IT. Und da sind dann solche strukturellen Trends wie, denken wir an Compliance, da kommt so viel Arbeit auf die Institute zu, diese Implementierung durchzuführen, dass natürlich ein Tsunami von neuen Aufträgen dann tatsächlich da auch generiert wird. Das Unternehmen kann eher zweistellig wachsen, ist ein sehr cash-generatives Business, ist sehr konservativ geführt und sollte eigentlich über so einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren kontinuierlich die Profitabilität steigern können und dementsprechend auch die Aktienkurse. Also da sind wir sehr überzeugt und kennen das Unternehmen auch schon lange. Ich glaube, die nächsten Jahre werden nochmal große, große Sprünge auch von der Ertragskraft hier zeigen.
Du sagtest ja, die europäischen Nebenwerte sind jetzt nicht ganz, also ich spreche jetzt nochmal wieder über den Markt, nicht ganz so attraktiv wie die US-Nebenwerte, einfach weil denen meistens mehr Innovation zugemessen wird und da fließt auch mehr Geld rein, die sind mehr im Fokus. Hinkt Europa da den USA hinterher?
Definitiv. Also ich würde nicht sagen, dass sie unattraktiver sind von der Aktienbewertung oder von dem Renditepotenzial, sondern eher relativ gesehen, dass dann auch amerikanische Unternehmen sehr stark bei diesen großen Innovations- und Wachstumsthemen da eine vordere Rolle einnehmen. Das ist ja so, dass beispielsweise, nehmen wir mal den Bereich Cybersecurity in den USA. Die Unternehmen, die da die Umsätze generieren im Bereich von 500 Millionen Dollar bis ein paar Milliarden Euro oder Dollar, Marktkapitalisierung haben, so dass die eigentlich im DAX notiert werden, wenn das europäische oder amerikanische Unternehmen dann in Deutschland sich listen lassen würden. Das heißt, Small Caps in den USA sind nochmal anders zu sehen als die Small Caps, die wir in Europa kennen, weil die Amerikaner sehr stark auch gerade diese Themen wie Wachstum und Technologieführerschaft wertschätzen und dafür auch bezahlen. CrowdStrike macht 3 Milliarden Dollar Umsatz und hat eine Marktkapitalisierung von 80 Milliarden Dollar. Damit wäre man im DAX bei 3 Milliarden Umsatz nur. Das würde man in Europa als ein Small- und Mid-Cap nehmen.
Ich hatte gelesen, du hattest gesagt, es wäre eine historische Einstiegschance in Bezug auf Nebenwerte, weil die Kluft zu stark aufgegangen ist. Wann meintest du, könnten sich oder sollten sich Anleger positionieren? Ich weiß, als Nebenwertemanager würdest du wahrscheinlich sagen, jetzt. Aber wann ist vielleicht der Zeitpunkt, wo den Investoren auch klar wird, wir sind vielleicht an einem Paradigmenwechsel, es erholt sich die Wirtschaft vielleicht oder wir sehen zumindest auf diese Erholung?
Definitiv, aber hier möchte ich ganz kurz eine Einordnung vornehmen. Das heißt, wenn ich heute ein Investment tätigen möchte oder letztlich ein Investment bewerten würde, zu sagen, heute ist T0, und ich habe einen Horizont von 3 bis 5 Jahren. Was würde ich mir kaufen? Wenn ich nur in den Rückspiegel schaue, brauche ich nur die großkapitalisierten Unternehmen, weil die sind am besten gelaufen, die sehen sicher
Meta,
aus.
Meta, Nvidia und wie sie alle heißen,
genau,
Microsoft.
Genau, weil dann gehe ich davon aus, das sieht erstmal kurzfristig gut aus. Aber wenn ich jetzt einen Small- und Mid-Cap nehme, zu dem ich sagen könnte, in den nächsten 3 Jahren sollte dieser Wert doch mindestens 50% zulegen, dann würde man doch eigentlich von einem ertragsreichen, guten Investment sprechen. Ich glaube, was in unserer Fondsindustrie oder in der Finanzindustrie so schwierig ist, wir haben natürlich die Vergangenheit im Nacken, wir wissen, wie es gelaufen ist und die Zeit ab jetzt zu sagen, ich warte noch mal 2, 3 Jahre, fällt schwierig. Wenn ich jetzt als Privatinvestor heute schaue, dann muss ich das machen, nach meiner Meinung, weil die nächsten 3, 4 Jahre die Chancen ganz klar im Nebenwertebereich sind. Um diese Timing-Komponente, um die man ja nicht ganz herumkommt, weil das ist ganz schwierig. Ich hätte auch fairerweise letztes Jahr im Dezember das gesagt, jetzt muss man es tun. Und im Januar, Februar und Mitte März, in dem wir uns befinden, hat sich die Kluft nochmal aufgetan. Dementsprechend sollte man sich das vielleicht mental so vor Augen führen, dass man ein Investment tätigt, was noch nicht der 100%igen Summe entspricht, und dann vielleicht in den nächsten 3 bis 6 Monaten ein zweites Investment tätigt, was dann gegebenenfalls auf einem höheren Niveau, aber auch auf einem niedrigeren Niveau stattfinden kann, um dann beispielsweise sich noch einmal mehr Zeit zu erkaufen. Aber auf die nächsten 18 bis 24 Monate sollte man sich irgendwann positioniert haben, weil es sieht ungewöhnlich gut aus.
Ufuk, was ich gelernt habe, ist erstens, man muss das Unternehmen komplett analysieren, um in keine Falle zu treten. Und man muss aber auch als Anleger eine Strategie haben und ganz nüchtern rangehen, möglichst nach einem Plan und den dann tatsächlich auch durchziehen. Vielen herzlichen Dank, dass wir sprechen konnten heute über das Thema Nebenwerte. Und über die Kluft, die sich da aufgetan hat. Ich finde das unglaublich interessant, zumal wir uns dann möglicherweise eben in einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal darüber unterhalten. Und dann gucken wir mal, ob du recht hast oder ob wir dann halt nochmal hätten besser länger warten müssen.
Definitiv, Heike. Und danke auch für das Forum. Um das vielleicht abschließend von meiner Seite nochmal zu sagen. Es ist ja gar nicht eine Universallösung. Jetzt raus aus den ganzen Standardwerten und nur rein in die Nebenwerte und die werden die neuen Microsofts dieser Welt. Sondern es ist so, gerade wenn man auf der Jagd nach Rendite ist, sollte man sich mit offenen Augen dann ansehen, wo gibt es beispielsweise Chancen, was ist vielleicht zurückgeblieben und was könnte in den nächsten 2-3 Jahren ertragsreicher sein als beispielsweise die Erträge, die man jetzt schon generiert hat. Und da sollten Nebenwerte sicherlich eine Rolle, ob es eine Beimischung ist, ob es ein Kern ist, ob es ein großes Investment ist, tatsächlich spielen, weil diese Situation sich so aufgetan hat. Und daher kann man, ob man langsam oder schnell eine Allokation vornehmen möchte, sicherlich dennoch für die nächsten Jahre eine gute Renditequelle hier zu heben sein.
Nicht alle Eier in einen Korb zu legen, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Doch nicht ausschließlich in den Rückspiegel zu gucken, denke ich, könnte noch hilfreicher sein. Damit sind wir am Ende der 65. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen schöne Osterfeiertage und eine schöne Woche.